Ich habe in dieser Adventszeit ein Bild gesehen von einer Krippenszene, die mir noch lange nachgegangen ist. Ich habe es leider nicht fotografiert, darum habe ich es jetzt ein bisschen versucht nachzustellen und einfach ein Symbolbild mitgebracht. Also so eine Krippenszene, Maria und Josef stehen da, schauen auf das Jesuskind ab. Auf der anderen Seite sind Hirten gestanden, auch sie lächeln auf das Kind ab. Und dann war da bei einem von diesen Hirten eine Sprechblase. Eine Sprechblase, die noch zu der Maria sagt, dieses Kind wird euer Leben ganz schön verändern. Und was mich so bewegt hat, war die Antwort von der Maria. Maria hat geantwortet in dem Bild, in dem Original, euer aller Leben auch. Ich meine, dass das Baby das Leben der Eltern verändert. Wissen wir, habe ich das ja selber auch ziemlich erleben können. Aber wie soll das Kind das Leben der Hirten auf den Kopf stellen? Ich meine, nach dem Besuch, vielleicht eine Stunde später, vielleicht noch ein bisschen später, sind sie wieder zurück auf ihr Feld, ihren Alltag. Wie soll das Kind ihres Leben, euer aller Leben auch, wie soll das Kind so einen Einfluss haben? Oder noch direkter gefragt, wie soll das Kind gut 2000 Jahre später dies und mein Leben umkrempeln? Wie kann Weihnachten Einfluss auf unser ganz persönliches Leben heute haben? Hat es das überhaupt? Hat die Geschichte, die wir jedes Jahr miteinander lesen und darüber nachdenken, einen Einfluss auf dies und mein Leben? Ganz persönlich? Oder ist es am Ende doch nur eine schöne Geschichte, eine schöne Tradition? Um ganz ketzerisch zu fragen. Ich möchte dieser Frage heute Morgen ein bisschen auf die Spur kommen. Und wir starten miteinander mit dieser Suche, indem wir ganz klassisch auf die Weihnachtsgeschichte, so wie sie der Lukas aufgeschrieben hat, hören. Und wir hören sie dieses Jahr in einer zürichdeutschen Fassung. Wir hören einfach mal hin.
Es war aber in 7 Tagen. Da ist vom Kaiser Augustus ein Erlass gekommen. Alle Leute in seinem Reich sollen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Die Einschätzung war die erste. Geschehen ist sie, wo der Quirinius Landvogt von Syrien war. Und alle haben sich auf den Weg gemacht, sich zu gehen eintragen lassen. Jede in seiner Heimatgemeinde. Da ist auch der Josef von Galiläa, von der Stadt Nazareth, auf Judäa uhr. In Davidstadt, wo Bethlehem heisst, weil er aus dem Haus, aus der alten Familie von David war. Dort hat er sich eintragen lassen, zusammen mit der Maria, seiner Verlobten, wo ein Kind erwartet hat. Wo sie aber dort waren, da ist die Zeit der Geburt gekommen. Und sie hat ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht. Und sie hat ihn in Windeln gewickelt, und in eine Futterkrippe gelegt, weil es für sie in den Herbergen keinen Platz mehr hatte. Und es sind Hirten in selber Gegend auf den Feldern und haben in der Nacht wach gehalten über ihre Herden. Und ein Engel von Gott ist zu einem Herren und sein Licht von Gott hat um sie herum geleuchtet. Und sie sind fürchtig verschrocken. Und der Engel hat zu ihnen gesagt, ihr müsst euch nicht fürchten. Schaut, ich habe euch nämlich eine grosse Freude zu verkünden, die alle Leute angeht. Für euch ist heute der Retter auf die Welt gekommen. Das ist der Christus, der Herr, in der Davidstadt. Und das sage ich für euch das Zeichen. Ihr findet ein Kindchen, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal ist beim Engel eine grosse Schar von himmlischen Heeren versammelt. Die haben Gott gelobt und gerufen. Alle Ehre, Gott in der Höhe und Frieden auf Erde unter den Menschen, die eine Freude an ihnen hat. Und wo der Engel fort in den Himmel zurück ist, da haben die Hirten zueinander gesagt, kommt, wir gehen auf Bethlehem und wollen das Ereignis sehen, das Gott uns bekannt gemacht hat. Und sie sind, was gisch, was hast, auf dem Weg und haben Maria und den Josef gefunden und das Kindli, wo in einer Futterkrippe gelegen ist. Wo sie es aber gesehen haben sie erzählt, was ihnen über das Kind gesagt worden ist. Und alle, die es gehört haben, haben darüber gestaunet, was die Hirten ihnen gesagt haben. Die Maria hat alles, was sie gesagt haben, zu Herzen genommen und sich überlegt. Und die Hirten sind zurück, haben Gott gerühmt und gelobt für alles, was sie gehört haben und gesehen, was ihnen gesagt worden ist.
Wie Weihnachten unser Leben verändert. Alles klar, oder? Jetzt haben wir es gehört. Oder geht es da vielleicht eher wie dem älteren Mann, der gesagt hat, eine schöne Geschichte, habe ich in meinem Leben schon 60 Mal gehört. 60 Mal in der Kirche gewesen an Weihnachten. Aber wie sie mein Leben soll verändern, keine Ahnung. Hat sie bis jetzt noch nicht. Eigentlich eine traurige Aussage. Aber ich glaube, es gibt eine gute Erklärung, wieso das eben doch nicht ganz alles klar ist, nachdem dass wir vielleicht eben die Episode schon 60 Mal gehört haben. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir nicht die ganze Geschichte kennen. Wer von euch hat eine Lieblingsfernsehserie oder eine Lieblings-Netflix-Serie, die schon über mehrere Jahre läuft oder wo es mehrere Staffeln davon gibt, wo ihr immer wieder schaut? Und jetzt stell dir vor, du hast die von Anfang an geschaut und bist mit den Helden und mit allen Szenen so richtig mitgegangen und hast miterlebt, wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt kommt jemand, der kennt nur die Folge 2 aus der Staffel 42. Hey, ich würde es doch nicht wundern, dass die Person findet, hey, das macht alles keinen Sinn. Ich würde es nicht wundern, dass die Person keine Ahnung hat von dem komplexen Beziehungsgeflecht in dieser Geschichte. Und wahrscheinlich wirst du ihm antworten, du musst halt die ganze Geschichte kennen. Und das Gleiche gilt auch für die Weihnachtsgeschichte. Wenn man nur die Folge mit der Geburt im Stall und den besuchenden Hirten kennt, dann fehlt uns mächtig etwas. Wir können unmöglich das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Gott und den Menschen verstehen, wenn wir nur die eine Folge vor Augen haben. Darum auch da, es ist entscheidend wichtig, die ganze Geschichte zu kennen. Die Weihnachtsgeschichte fängt nämlich an einem ganz anderen Punkt an. Die Weihnachtsgeschichte als Geschichte von Gott mit uns Menschen fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an. 1. Mose 1. Dort, wo Gott als Schöpfer vom Leben beschrieben wird, wie er das Paradies geschaffen hat und alles, was drin ist. Wie beschrieben wird, wie er sagt, hey, es ist sehr gut, was da geschaffen ist. 1. Mose 31. Und das sehr Gute hat bedeutet, es ist alles im richtigen Platz gewesen. Und auch wir Menschen haben an diesem paradiesischen Ort nicht nur wohnen, sondern haben mit dem Auftrag vom Bebauen und Bewahren eine sehr kreative und sehr sinnerfüllende Aufgabe gehabt. Wir haben einen Einklang mit Gott, im Einklang mit der Schöpfung, und in Einklang und Harmonie untereinander gelebt. Der Frieden auf Erden, den wir vorhin gehört haben, den die Engel besungen haben, in dieser Weihnachtsgeschichte in der Fassung von Lukas, der Frieden auf Erden war absolute Realität. Da am Anfang. Das ist sozusagen Folge 1 von Staffel 1 von der Weihnachtsgeschichte. Jetzt lass uns kurz etwas machen, wo echte Serienfans nicht so Freude haben. Vielleicht müssten wir jetzt sagen, Spoiler-Alarm. Lass uns aufs Ende schauen. Werfen wir einen Blick auf die Staffel 66, Folge 21 und 22. Die Bibel zeigt uns nämlich dort auf der letzten Seite im Buch der Offenbarung, eben Kapitel 21 und 22, wo sich das alles hier entwickeln wird. Von dem Anfang und alles dazwischen. Dort lesen wir, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Das lesen wir Offenbarung 21, 3-4. Mit anderen Worten, das Ende wird erstaunlich ähnlich sein wie der Anfang. Gott wird wieder bei den Menschen sein. Himmel und Erde werden wieder zusammenkommen. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wenn das so ähnlich ist, was ist unterwegs schiefgelaufen? Warum spüren wir heute so wenig von dem? Was ist in unserer Geschichte schiefgegangen? Und wenn wir dann nochmal zum Anfang zurückspringen, kommen wir von dem etwas mit über. Gott hat so viel Respekt gehabt von seinen Geschöpfen, dass er ihnen eine Wahlmöglichkeit gehabt hat. Und von dieser ersten Wahlmöglichkeit lesen wir im 1. Mose 2,9 von Adam und Eva. Das könnt ihr daheim einmal nachlesen, wie das genau funktioniert hat. Die zweite Episode von der Weihnachtsgeschichte. Aber seit dieser ersten Wahlmöglichkeit von Adam und Eva sind auch wir frei. Jeder einzelne Mensch frei zu entscheiden, wie wir leben möchten. Selber zu unterscheiden zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch. Und es war so brillant in dieser Einleitung, wo der Krigi so ein bisschen gemacht hat und erzählt hat, wie Kinder ein bisschen nervig sind und vielleicht mal irgendwo es vielleicht wollen richtig machen, aber dann trotzdem einfach ein bisschen hibbelig sind und eine falsche Entscheidung treffen. Vielleicht sogar dann, das merken wir doch alle auch, selbst dann, wenn wir wollen, alles richtig machen, selbst dann sind wir in der Gefahr, etwas falsch zu machen. Und Adam und Eva ist nicht anders gegangen. Sie haben sich für das Schlechte entschieden. Sie haben sich angefangen, vor Gott zu schämen. Die Scham hat zu Distanz geführt. Distanz hat zu Misstrauen geführt. Und wie das weitergeht, lesen wir schon in der vierten Episode. Da hören wir von Mord und Totschlag mit Kain und Abel. Es war also schon ziemlich schnell so eine Negativspirale, eine Abwärtsspirale gsi, die unaufhaltsam weitergegangen ist, bis zu unserer Szene kurz vor dieser ersten Weihnachten. Die Menschen von dieser Zeit, kurz vor der ersten Weihnachten, sind ziemlich hoffnungslos gsi. Sie haben sich extrem weit entfernt gefühlt von Gott. Es ist über 400 Jahre her gewesen, seit Gott das letzte Mal durch einen Prophet zu ihnen geredet hat. Gleichzeitig sind sie brutalst unterdrückt gewesen von den Römern. Durch das weit weg von ihrer Bestimmung. Und sie sehnen sich nach einer Rettung. Sie sehnen sich nach einer inneren und einer äußeren Befreiung. Nach einem Eingreifen Gottes. Und erst jetzt, in diesen Kontext hinein, in die Situation mit dieser Negativspirale, mit dem Tiefpunkt, in diesen Kontext hinein, fängt jetzt die Story an, die der Krigi vorhin vorgelesen hat, was heisst, es begab sich aber zu der Zeit. Da ist die Zeit gemeint. Und in diesen Kontext hinein sagt jetzt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Eure Sehnsucht nach einem Neuanfang hat Gott heute erhört. Ab heute kann es wieder aufwärts gehen. Und so wird die Episode von den besuchenden Hirten und der Geburt im Stall zu einem Wendepunkt, zu einem wahren Wendepunkt in der ganzen Weltgeschichte, wo Gott anfängt, jedes einzelne Geschöpf wieder zurückzuführen in die Bestimmung, an den Ort, wo die uneingeschränkte Gemeinschaft mit ihm möglich ist, tiefe Frieden möglich ist. Das fängt da an, an dieser ersten Weihnachten. Und dann geht es weiter. Und dass der Weltwendepunkt ja so eine grosse Bedeutung hat, kommen wir ja eigentlich immer wieder mit über. Und wir erachten es schon fast nicht mehr als speziell, dass unsere ganze Weltgeschichte, unser Zeitstrahl in ein Vor- und Nachchristus unterteilt wird. In eine vorchristliche und nachchristliche Geburt. Und obwohl das eigentlich schon mega etwas Krasses ist, ist es nicht einmal das Wichtigste von der ganzen Weihnachtsgeschichte. Die historische Bedeutung ist nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist ihr Bezug zu unserer Gegenwart, ihr Bezug zu dir und mir, zu unserem eigenen Leben, wo nicht irgendwo weit weg ist, sondern ganz nahe an sie. Auch wir haben die Würde von dieser Wahlmöglichkeit. Auch wir dürfen unabhängig von Gott leben, nach unseren eigenen Regeln, wenn wir wollen. Ist erlaubt. Aber gleichzeitig, wenn wir einen Blick in die Zeitung oder in die Tagesschau werfen, merken wir, auch heute, auch im 2020 und wahrscheinlich auch nächstes Jahr im 21. herrscht Misstrauen, herrscht Mord und Totschlag überall auf der Welt. Auch heute fühlen wir uns gehetzt, fühlen wir uns hoffnungslos, fühlen wir uns irgendwie unterdrückt und einfach nicht an dem Ort, wo wir eigentlich hingehörten. Und viele leiden unter dem Eindruck, gerade auch in dem speziellen Jahr, wo wir jetzt hinter uns haben, viele leiden unter dem Eindruck, so den Ort der Bestimmung von seinem Menschsein verloren zu haben. Und an diesem Punkt wird Weihnachten. An diesem Punkt wird auch im 2020, wo so manches so tief erscheint, Weihnachten. Weihnachten, wo uns daran erinnert, Es gibt den Weg wieder rauf. Es gibt den Weg, sich selber als das geliebte Geschöpf Gottes zu verstehen. Den Weg zurück in seine Arme. Es gibt den Weg, den Frieden zu erleben, den die Engel besungen haben in der Weihnachtsgeschichte. Es gibt einen Weg zurück an unsere Bestimmung. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das ist so das grosse Bild. Die ganze Story von Weihnachten. Und jetzt können natürlich Fragen aufkommen, ja, wie soll das jetzt genau funktionieren, so mit dem Baby als Retter? Warum ist jetzt das genau der Weltwendepunkt, wie wir ihn jetzt so in dem Überblick gesehen haben? Und da möchte ich in dem zweiten Teil von heute Morgen so noch ein bisschen neben dem grossen Bild noch so ein bisschen aufs pure Konzentrat von Weihnachten reinzoomen. Und ich finde, das pure Konzentrat von Weihnachten finden wir sehr brillant in der Weihnachtsgeschichte von Paulus. Ich habe es letzten Sonntag ja schon angetönt. Ja, der Paulus hat eine Weihnachtsgeschichte oder seine Version von einer Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und vielleicht haben es die einen schon herausgefunden, unterdessen, auf was ich könnte anspielen. In Paulus' seine Weihnachtsgeschichte finden wir im Galater 4, Vers 4 bis 7. Innersachlich, wie wir es von Paulus kennen. Ohne grosse Umschweife. Als aber die Zeit erfüllt war, fängt er an. Da haben wir noch recht die Ähnlichkeit, oder? Beim Lukas haben wir gelesen, es begab sich aber zu der Zeit. Und der Paulus schreibt jetzt aber, als aber die Zeit erfüllt war. Und dann kommt er ziemlich direkt auf den Punkt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn zu uns. Punkt. Wo es höchste Zeit war, wo vielleicht niemand mehr länger hätte warten können, wo der Kairos, der göttliche Moment da war, kommt Gott und greift ein. Greift ein und schickt seinen Sohn. Gerade im richtigen Moment. Nicht irgendein Engel, nicht irgendein Bote, nicht sonst was, sondern sein Sohn. Der Sohn, der von Anfang an Teil dieser göttlichen Gemeinschaft war, der von Anfang an von Gott abstammt. Er schickt ihn aus freiem Stück, ohne Erwartungen von einer Gegenleistung, als Geschenk, aus purer Liebe. Und ohne dass er es jetzt weiter ausschmückt, fährt der Paulus weiter und erklärt, wie das denn genau passiert ist, wie denn Gott seinen Sohn geschickt hat. Ich meine, das könnte ja auch unterschiedlich funktionieren. Und der Paulus schreibt weiter, Christus wurde wie wir Menschen geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Eine ganz normale Geburt. So wie jedes Menschenkind auf die Welt kommt, vielleicht noch mit der Ausnahme nicht in einem kleinen Spital, sondern in einer dreckigen Holzkrippe, aber es kommt auf die Welt wie jedes Menschenkind. Und Mena, er unterwirft sich dem Gesetz, er unterwirft sich allen menschlichen Lebensbedingungen und verbindet sich mit unserer Existenz. Er verzichtet auf seine Macht, können wir an ganz vielen anderen Stellen lesen. Wird schwach, wird hilflos. Ganz Mensch. Und so steht Jesus mit drin. Auch in unserer Ohnmacht, in unserer Schwachheit, auch von heute, von der heutigen Zeit. Steht uns bei, versteht uns, tröstet uns, zmitzt in unserem Menschsein. Weil er ist gekommen als ganzer, kompletter Mensch. Und dann fragt sich der Paulus weiter, ja, wozu das alles? Wozu ist er gekommen? Und schreibt gerade weiter, gleich sachlich. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Immer noch keine Forderung. Immer noch nur Geschenk. Gott wird ein Menschenkind, damit wir Menschen Gottes Kind werden können. Gott wird Mensch, damit wir Menschen Gottes Kind werden können. Das ist in Paulus sein pures Konzentrat von Weihnachten. Da kommen bei ihm keine Engel vor, keine Hirten, die auf dem Feld sind. Das ist in dem Moment für den Paulus gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ihm in dieser Pointe, was Weihnachten mit uns Menschen gemacht hat. Dass Weihnachten uns befreien möchte. Und in den Status von einem Gott als Kind erheben möchte. Und dann sind wir wieder bei dem Bild. Weihnachten eröffnet das neue Zeitalter, wo der Himmel wieder aufsteht, der Weg zu Gott wieder frei wird. Wo wir nur ein Gebet von Gott entfernt sind. Und damit wird auch klar, wenn wir den Pfeil gegenüber so anschauen, dann wird auch klar, dass Weihnachten nicht ein Fest ist, das übermorgen endet. Vielleicht führen die einen ja sogar noch ein bisschen länger als nur bis übermorgen. Aber auch nächste Woche nicht endet oder nächsten Monat nicht endet. Weihnachten geht weiter. Weihnachten nehmen wir mit ins ganze Jahr. Eigentlich in unsere ganze Zukunft hinein. Tatsache, dass wir Kinder Gottes geworden sind, darf Konsequenzen haben, die nicht übermorgen endet. Hat Konsequenzen, die dann nicht endet. Und über diese Konsequenzen schreibt der Paulus jetzt lieber in seinem zweiten Teil weiter. Lieber noch als über die Hirten und Besuche aus dem Morgenland. Weil die sind irgendwann wieder gegangen. Aber die Konsequenzen vom Kind Gottes sein, wie der Weg nach oben aussieht, die gehen weiter. Und so schreibt er ab Vers 6, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt Gott euch seinen Geist. Denselben Geist, den auch sein Sohn hatte. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Wenn wir zu Jesus gehören, bekommen wir den gleichen Geist, den Jesus hatte. Und er ermöglicht uns, direkt mit Gott in Kontakt zu kommen. Wir können mal modern sagen, er ermöglicht uns, in Echtzeit mit Gott zu kommunizieren. Ohne irgendwelche Vermittler zwischen uns. Und mehr noch, wir dürfen Gott Vater nennen. Mit dem liebevollen Wort Abba. Wir haben es auch schon gehört in einer anderen Predigt. Das können wir am ehesten übersetzen mit dem kindlichen Papi. Wir dürfen ihm wieder näher kommen. Wegen dem Wendepunkt Weihnachten. Und wenn wir so zu ihm kommen dürfen, ihn so intim ansprechen dürfen, dann dürfen wir auch glauben und dürfen wir auch wissen, er ist da. Er ist neben uns, wenn wir ängstlich sind, wenn wir traurig sind, wenn wir mutlos sind. Er ist da, wenn wir Schwieriges aushalten müssen. Wir dürfen es vor ihn bringen. Er hält es aus. Auch wenn wir mal jammern bei ihm, aber all dem, was wir fast nicht mehr aushalten. Wir dürfen uns bildlich vor seinen Thron setzen. Und ihm unser Herz ausschütten, er hält es aus. Und es wird geschehen, dass wir seine Hilfe erfahren, so wie er es für unser Leben passen findet. Aber, lieber Vater. Und zweitens schreibt der Paulus weiter, weil ihr nun seine Kinder seid, seid ihr also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Und so macht uns Weihnachten zum Teilhaber am Reich Gottes. Als Befreite dürfen wir auf dem Weg sein, immer mehr zu mündigen Kindern Gottes zu werden, die mit der Hilfe des Heiligen Geist Veränderung erleben und auch Verantwortung übernehmen. Mithelfen auch anderen, das wahre Weihnachten zu bereiten. Und so das Bild vom Erbe am Schluss springt mich immer wieder an. Zeigt einfach nochmal so krass, wir können nichts tun. Wir können nichts tun, es ist ein Geschenk, das von Gott her auf uns zukommt. Dass ich erbe, ist meine beste Leistung, wahrscheinlich, dass ich Kind bin. Kind bin von dem Gott. Und dann bin ich sein Erbe. Das ist für den Paulus die, so ein bisschen zusammengefasst ist, die Essenz von Weihnachten. Das will Weihnachten mit uns machen. So will das Kind in der Krippe uns persönlich ansprechen, unser Leben verändern. Und vielleicht sagst du uns jetzt, okay, ich habe mich mit der Essenz auseinandergesetzt, ich habe die grosse Linie gesehen, aber so richtig etwas mit mir macht es immer noch nicht. Das Kind verändert mein Leben immer noch nicht, obwohl ich die beiden Elemente irgendwie so ein bisschen schon im Kopf habe. Dann möchte ich dich jetzt zum Schluss nochmal einladen, nochmal eben bei den Szenen von der Hirten vorbeizuschauen. Die hat uns nämlich doch noch etwas zu sagen. Ich glaube sogar etwas sehr Wesentliches zu sagen. Auch wenn sie den Paulus ausgelassen hat. Die Hirten, die immer außerhalb der Stadt waren, die sonst schon ein schwieriges Leben hatten, die ihrem Alltagsgeschäft nachgegangen sind, die die Herden gehütet haben, auf dem Feld sind, nichts denken und plötzlich ist ein Engel da. Er verkündet ihnen, genau ihnen, dass der lang herbeigesehnte Retter geboren ist. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen, haben wir gehört. Und darauf aber die unzähligen Engel, der Himmel, der voll ist, das Licht, das strahlt, eine Szene, die einem echt Atem rauben könnte. Aber so spektakulär und so aufschlussreich uns das auch erscheint, das ist nicht der Moment, wo das Leben der Hirten verändert wird. Dann, wo sie das alles gehört haben, wie wir jetzt heute Morgen auch vieles hören. Das ist nicht der Moment, wo ihr Leben verändert wird, wo das Kind ihr Leben verändert. Die Veränderung fängt erst dann an, wo es wieder ruhig geworden ist bei ihnen. Aber dann fängt sie an. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie so miteinander beraten haben, vielleicht nach dem ersten Schock eine Lagebesprechung gemacht haben. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir prüfen, was der Engel gesagt hat? Ob das der Wahrheit entspricht? Es könnte ja auch nur irgendeine schöne Geschichte sein, ein schöner Traum, den wir jetzt alle miteinander geträumt haben. Vielleicht haben wir etwas Falsches gegessen. Sollen wir uns wirklich auf den Weg machen, das Kind zu suchen? Oder bleiben wir auf dem Feld? Und tun, wie wenn nichts gewesen wäre, was wir am besten können. Ja, nichts anmerken lassen. Und wir alle wissen, sie haben es gewagt. Weil sonst würden sie jetzt nicht zu 10'000-fach in jedem Krippli auf der ganzen Welt stehen. Hätte niemand etwas von ihnen gehört. Sie haben es gewagt. Sie haben sich aufgemacht, einen ersten, einen zweiten, einen dritten Schritt gemacht und sie sind schauen. Und sie haben das Kind so gefunden, wie es der Engel gesagt hat. Genau so. Und in dem Moment ist das Entscheidende passiert. Dann, wo sie sich aufgemacht haben. Vielleicht haben sie noch in Erinnerung von letzter Woche, von der Deborah, wo sie gefunden hat, im Unterwegssein passieren Veränderungen. Im Unterwegssein kommt Kraft. Das haben die Hirten da erlebt. In dieser persönlichen Begegnung. Im Stall. Wo sie schauen sind, ob das stimmt. Die Einladung, die Gott ihnen eigentlich persönlich zugesprochen hat, ob die stimmt. Und sie haben festgestellt, ja, es stimmt. Das hat für sie den Unterschied ausgemacht. Dort ist aus dem Diffusen ein ganz persönlicher Glaube geworden. Und so haben wir zum Schluss gehört oder gelesen, und die Hirten gingen wieder zurück in ihren Alltag und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es hat etwas mit ihnen gemacht, in dem Moment, wo sie sind schauen. Und wenn du dich jetzt auch danach sehnst, dass das Kind dein Leben verändert, dass Weihnachten mehr ist als ein schönes Fest, dann können wir miteinander von den Hirten lernen. Dann können wir lernen, dass kein Weg vorbeiführt, um uns aufzumachen, einen Schritt zu tun und es auszuprobieren. Und ich möchte dich einladen, genauso dein gewohntes Umfeld einmal zu verlassen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Dich darauf eingeladen, ob da etwas dran sein könnte an Weihnachten. Ich möchte dich einladen, dein gewohntes Umfeld zu verlassen. Und wie die Hirten selber zu überprüfen, was ist an dieser Botschaft dran? Was möchtest du mir heute, dieses Jahr, ganz speziell klar machen, Gott? Vielleicht, wenn ich es schon 60 Mal gelesen habe, vielleicht ist das hier etwas Neues dran, Gott. Was ist es? Ich möchte dich einladen, dich aufzumachen, auch wenn du es schon x-mal gehört hast. Dich auf die Einladung einzulassen. Vielleicht fängst du mit einem ganz einfachen Gebet an. Gott, zeig dich mir. Oder du fängst an dem Punkt, wo du gerade stehst. Vielleicht ist das weit, vielleicht ist das nicht weit, spielt keine Rolle. An dem Punkt, wo du gerade stehst, die Fragen von Gott zu bringen, die dir zuvorderst sind, die dir keine Ruhe mehr lassen, die dir schlaflose Nächte machen. Fang an, die Sachen von Gott zu bringen, die dich am meisten beschäftigen. Wird praktisch. Probier es aus. Und schau mal, was passiert. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen widerfahren wird. Denn dir ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen.